Schriftlesung aus Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadliche Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Soweit das Wort des Herrn.
Jetzt? Ja, klingt besser. Gut. Also, nochmal für den Livestream guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir starten nach der Sommerpause. Und genau, ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Freitage im Sommer. Aber jetzt sind die Ferien vorbei. Und auch für uns jetzt sozusagen, unser Sohn wird heute eingeschult. Da geht jetzt neuer Alltagsrhythmus los. Und es ist schön, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, der Mittwoch, der kann für uns auch jetzt weiter ein Stück Alltagsrhythmus sein. Naja, okay, also ein paar Wochen liegen jetzt zwischen dem letzten Mittwochsgottesdienst hier in unserer Gemeinde und heute Abend. Aber spätestens seit der Lesung jetzt gerade wisst ihr wieder, dass wir mitten im Philipperbrief sind. Und als ich mich mit der Textstelle für heute ein bisschen mehr befasst habe, dann hat es mich eigentlich echt gefreut, weil meine letzte Predigt, die durfte ich zu den Versen aus Kapitel 1, 27 bis 30 halten. Und da ging es um den würdigen Wandel fürs Evangelium und um die Bereitschaft im Kampf für das Evangelium auch zu leiden. Und naja, ich fand, es passte richtig gut, dass wir heute mit dieser Stelle hier weitermachen, weil die gewissermaßen eigentlich so ein bisschen nahtlos an die Verse aus Kapitel 1 anschließt, auch wenn da eigentlich noch 11 Verse dazwischen waren. Aber man könnte diese 11 Verse aus Kapitel 2 so ein bisschen auch raustrennen und hätte immer noch einen logischen Text vor sich, ohne dass ich jetzt damit sagen will, die wären nicht wichtig oder man könnte auf die verzichten. Aber unser Textabschnitt heute, der greift an vielen Stellen zurück auf diese Verse aus dem ersten Kapitel. Also, wir halten die enge Verbindung erstmal so ein bisschen im Hinterkopf und steigen jetzt aber ein mit dieser zentralen Aufforderung von der heutigen Textstelle. Und die steht gleich im ersten Vers in Philipper 2, Vers 12. Und der Vers, der ist ja auch spannend genug, um erstmal dabei zu bleiben, ne? Ich lese ihn nochmal vor. Darum, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern die eigene Rettung verwirklichen. Seid ihr auch schon mal über die Worte gestolpert? Die sind irgendwie unbequem, oder? Das sind Worte, die einem nicht unbedingt Mut machen. Stellt euch mal vor, ihr wärt zum Beispiel ein General in einer Armee, eure Soldaten, die hatten jetzt schon viel zu leiden im bisherigen Kriegsverlauf und ihr sollt sie jetzt mit eurer Ansprache vor der großen Schlacht motivieren. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Oder für die, die es weniger martialisch mögen, stellt euch vor, ihr wärt ein Trainer von einem Fußballteam und eure Spieler, die sind jetzt nach der schwierigen ersten Halbzeit im Finale ein bisschen am Boden und ihr wollt die neu pushen und es kommt der Zeitpunkt für die Kabinenansprache und welche Worte würdet ihr da wählen? Wer von uns würde da Worte wie die hier wählen aus Philipper 2, Vers 12 und wer würde nach so einer Ansprache dann guten Mutes aufs Feld gehen? Das wären wohl wenige. Was hat Paulus sich also dabei gedacht, den Christen in Philippi, die ja zur Zeit, als dieser Brief entstand, schon ordentlichen Gegenwind aus ihrem Umfeld bekommen haben, was hat ihn da veranlasst, genau das hier zu schreiben? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen und das lohnt sich. Wir können nämlich da sehen, dass wir im Glauben durchaus nicht ängstlich, sondern zuversichtlich leben sollen, dass es segensreich ist für uns und für andere, wenn wir genau das tun. Okay, lasst uns also erstmal klären, warum wir nicht ängstlich, sondern zuversichtlich im Glauben leben dürfen. Dafür wollen wir uns heute auch die meiste Zeit nehmen für die ersten beiden Verse im Grunde. Dann schauen wir uns auch noch an, wie so ein zuversichtliches Leben in der Theorie und in der Praxis aussieht. Und am Ende können wir vielleicht noch, wenn Zeit ist, einen kurzen Blick drauf werfen, was denn die Folgen von so einem Leben mit Zuversicht, mit Vertrauen auf Gott sind. Also, warum dürfen wir ohne Furcht und Zittern leben, obwohl doch quasi gerade das hier zu stehen scheint? Um das zu klären, lassen wir erstmal Furcht und Zittern beiseite und konzentrieren uns auf den Kern von dem Vers. Nämlich auf die Aufforderung, verwirklicht eure Rettung. Und das sind drei kleine Worte im Deutschen, beziehungsweise vier im Griechischen, die halt vieles, was wir eigentlich so glauben, in Frage zu stellen scheinen. Ne? Wo bleibt da eben die Zuversicht? Wo bleibt da die Freimütigkeit vor Gott und wo die Heilsgewissheit? Okay, da will ich ein bisschen ausholen, um den Vers hier zu erklären. Schauen wir uns erstmal das Wörtchen Rettung bzw. Heil an. Soteria ist da der griechische Begriff und davon abgeleitet gibt es in der Theologie sogar einen eigenen Fachbereich, eben die Soteriologie, die sich eben mit der Lehre von der Erlösung und dem ewigen Heil befasst. Und wir als Christen, wir neigen bei dem Wort Rettung oder Heil natürlich dazu, irgendwie diese Schublade halt auch zu denken. Und das ist sicher auch die größte von dem Begriff, aber das Wort hat schon ein größeres Bedeutungsfeld. Und tatsächlich wird es auch in einem allgemeineren Sinn von Rettung im Philipperbrief gebraucht. Wir werfen nochmal kurz einen Blick zurück an die beiden anderen Stellen, wo Paulus dieses Wort im Philipperbrief benutzt. Das ist zum einen Philipper 1, Vers 19 bis 20. So, da schreibt Paulus. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung, Soteria, ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. So, wenn wir das lesen, dann sehen wir, dass Paulus davon spricht, dass er eben nicht zu Schanden werden wird, sondern eben stattdessen Rettung erlangt. Und zwar, egal ob er jetzt lebt oder stirbt. Es geht ihm also anscheinend nicht unbedingt um das ewige Heil, sondern darum, dass er in seiner Sache siegreich sein wird. Okay, und das zweite von den drei Vorkommen von Rettung, das ist eben in diesen Versen 27 bis 30. Und da schreibt Paulus, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Hier ist im Grunde von der Art, wie wir unser Leben führen, von unserem Nicht-Eingeschüchtern-Sein als einem Zeichen des Verderbens, der Niederlage also für die Widersacher und einem Zeichen der Rettung, also des Sieges für uns die Rede. Es geht auch hier bei der Verwendung von Begriff im Philipperbrief also im Grunde um Sieg oder Niederlage, eben ums Zuschandenwerden oder die Rettung. Und das hat zwar oder kann zwar natürlich was mit unserem ewigen Heil zu tun haben, es erschöpft sich aber nicht drin. Der Begriff Rettung, der wird im Philipperbrief eben allgemeiner gebraucht und meint im Grunde den guten Ausgang von der Sache, im weiteren Sinne also den Sieg. Okay, schauen wir noch ganz kurz dieses andere Wörtchen von dieser Aufforderung an, das Verwirklichen, verwirklicht eure Rettung. Ich habe das hier vor der Sommerpause schon mal erwähnt, dass im Philipperbrief viele Wörter und Bilder aus dem antiken Militär Verwendung finden. Und das war eben gerade auch in diesen Versen Kapitel 1, 27 bis 30 schon der Fall. Ich habe die auch gerade nochmal zum Teil gelesen. Ne? Da ging es ums Standhalten, ums einmütige Kämpfen, ums Leiden. Und diese Kampfsprache, die wird auch hier in unserem Abschnitt weitergeführt. So eine militärische Kampagne oder eine Schlacht, die wurde in der Antike als ein Werk bezeichnet, das die Soldaten eben verwirklicht haben. Das kann man in vielen antiken Berichten eben nachlesen. Und das war also in dem Militärjargon, den Paulus hier so ein bisschen in dem Brief bedient, sozusagen ist es dann ein anderes Wort für kämpfen. Und bringt man das jetzt zusammen, dann wird aus diesem verwirklicht eure Rettung anders übersetzt, erringt eure Rettung oder man könnte eben auch sagen, erringt den Sieg, tragt auf dem Schlachtfeld vom Glauben den Sieg davon. Und ja, schauen wir zurück auf die bisherige Predigt 3, dann wissen wir hoffentlich noch, wofür die Christen denn kämpfen sollten. Und kurz gesagt, um es nochmal ganz kurz zu raffen, ist es für die Ausbreitung vom Evangelium in der Welt und auch die Ausbreitung von dem Evangelium in unserem eigenen Leben sozusagen. Kein Kampf mit Waffen, sondern ein geistlicher Kampf. Und in diesem geistlichen Kampf, da gilt jetzt diese Aufforderung, dieser Befehl, seid siegreich. Das klingt schon motivierender, oder? Paulus, der war also nicht so ein schlechter General, nicht so ein schlechter Coach. Bleibt nur noch die Frage, warum wir das denn bitte mit Furcht und Zittern tun sollen. Wovor sollen wir uns fürchten, wovor zittern? Und so viel ist jedenfalls klar. Ganz sicher nicht vor den Feinden. Wir haben ja gerade Philipper 1, Vers 28 nochmal gehört, wo steht, dass wir uns eben gerade nicht einschüchtern lassen sollen von den Widersachern. Wir sollen den Sieg erringen und im Kontext gesehen also explizit nicht ängstlich und eingeschüchtert, sondern eben zuversichtlich. Aber wenn wir uns von den Feinden nicht fürchten sollen, wovor dann? Sollen wir uns vielleicht fürchten, weil der Kampf an sich halt schwierig und der Sieg dann doch irgendwie unsicher ist? Auch das ist nicht der Fall. Der Paulus selbst, der war ja ganz zuversichtlich, dass die Philipper das am Ende schaffen würden, dass Gott das angefangene gute Werk in den Philippern auch zum Abschluss bringen würde, wie er das in Kapitel 1, Vers 6 schreibt. Wovor sollen wir uns dann fürchten? Wenn nicht vor den Feinden und nicht vor dem Kampf. Die Antwort kann keine andere sein als die, wir sollen uns fürchten vor Gott. Bevor wir uns jetzt aber verbiegen, um die Furcht und das Zittern mit dem Auftrag, siegreich zu leben, zusammenzubringen, lasst uns erstmal hören, wie man unseren Vers 2, Vers 12, Kapitel 2, Vers 12 ja auch noch übersetzen kann. Die neue Genfer Übersetzung, die gibt den Vers nämlich ein bisschen anders wieder als die Schlachter Übersetzung. Hört mal jetzt genau hin, wenn ich es vorlese und achtet drauf, was aus unserer Furcht und unserem Zittern hier wird. Die neue Genfer Übersetzung, die macht aus Kapitel 2, Vers 12 das hier. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Das klingt schon anders, oder? Wo sind hier unsere Furcht und unser Zittern geblieben? Die sind zu Respekt und tiefer Ehrfurcht geworden und die beziehen sich nicht mehr auf das Verwirklichen unserer Rettung, sondern auf den Gehorsam gegenüber Gott. Ich lese den Abschnitt nochmal. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Und was ist jetzt richtig? Das Griechische, das macht beide Übersetzungen möglich. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, hier klarer spricht. Furcht und Zittern, das beschreibt in der Bibel nämlich ganz oft einfach die angemessene Reaktion gegenüber göttlicher Autorität. Wir können es an verschiedenen Stellen sehen und ich will mir jetzt ein paar davon mit euch anschauen. Wir sehen das zum Beispiel bei Markus in Kapitel 5, den Vers 31 bis 33. Da sagt Jesus, nachdem die blutflüssige Frau, also eine erkrankte Frau, ihn heimlich angerührt hat und geheilt wurde, da berichtet Markus, wie das weitergeht. Im Grunde sagt Jesus, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Die Frau, die hat sich sicher nicht gefürchtet, weil sie jetzt damit gerechnet hat, dass Jesus ihr was Schlimmes antut, sondern weil sie realisiert hat, wie mächtig Jesus ist, der sie auffordert, sich zu zeigen. Sie leistet seiner Aufforderung mit Furcht und Zittern Folge und sagt ihm die ganze Wahrheit, weil sie seine Macht, seine Autorität erfahren hat. Oder wir lesen es in 2. Korinther 7, Vers 15, wie Paulus über den Titus schreibt. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Die Korinther, die hatten Titus mit Furcht und Zittern aufgenommen und ihm gehorcht, nicht weil sie Sorge hatten, dass jetzt ihr Besucher irgendwas ganz Übles mit ihnen vorhat, sondern weil sie in Titus den legitimen Gesandten von einer höheren Autorität erkannt haben. Und dann schreibt Paulus aus derselben Gefangenschaft heraus, aus der ihm der Philipperbrief entstanden ist, noch die Worte hier. Ihr Knechte, gehorcht euren Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Auch hier geht's wieder um den Gehorsam mit Furcht und Zittern gegenüber der Autorität, die höher ist letztlich und sich letztlich von Gott ableitet. In all den Fällen können wir erkennen, dass Furcht und Zittern nichts mit der Angst vor einer harten Bestrafung oder vor dem Scheitern zu tun hat oder mit einem irgendwie ungewissen Ausgang der Sache, sondern in allen Fällen ist Furcht und Zittern die Begleiterscheinung von Gehorsam gegenüber der höchsten Autorität, nämlich Gott. Und das ist in unserem Philipperbrief hier nicht anders. Paulus, der unterstreicht durch seine Wortwahl also einfach das Gewicht von seiner Aufforderung deutlich, bevor er dann zur Sache kommt. Paulus erinnert an den großen Gehorsam, den die Philipper immer schon Gott gegenüber gehabt haben. Die Philipper, die hingen also in ihrem Gehorsam anscheinend nicht ab von einem starken Leiter Paulus, sondern die hingen zu jeder Zeit an dem wahren Leiter, nämlich Gott. Nur so konnten die eben im Gehorsam wachsen, obwohl der Paulus eben weg war. Und wir sind da auch gesegnet, wenn unser Wachstum zwar von unseren Leitern gefördert wird, wir aber für unser geistliches Wachstum nicht völlig von denen abhängen, sondern von Gott, wenn unser Gehorsam immer in aller Ehrfurcht vor allem Gott gilt. Okay, zurück zur Sache. Paulus erinnert also an den Gehorsam der Philipper. Er hebt damit eben hervor, dass seine Aufforderung, siegreich zu sein, von genau dem Gott kommt, dem die Philipper sich eben verpflichtet haben. Damit will er den Philippern jetzt eben bestimmt nicht einfach Druck machen, sondern der bringt damit auch Zuversicht zum Ausdruck, dass die Philipper eben auch diesem Befehl hier wieder Folge leisten werden, dass sie siegreich leben werden. Der Großleiter der Philipper, eben diese große Autorität, Gott selbst, der hat hier also einen Auftrag an die Philipper und auch nicht weniger an uns, denke ich. Verwirklicht eure Rettung, seid siegreich. Und Paulus, der ist zuversichtlich, dass die Philipper diesem Auftrag Folge leisten werden. Und wer sind jetzt wir, den Gehorsam da zu verweigern? Wenn wir Gottes Autorität über unser Leben anerkennen, dann lasst uns ihm auch mit Furcht und Zittern gehorchen, und zwar dadurch, dass wir mutig und ohne Furcht im Kampf des Glaubens den Sieg erringen. Wir werden in unserem Text hier also nicht aufgerufen, uns irgendwie ängstlich um unsere eigene Erlösung zu kümmern, sondern aufgrund unserer Erlösung eben in dem Kampf für den Glauben mutig zu siegen. Und damit haben wir den Vers, denke ich, jetzt im richtigen Licht. Damit uns der Zusammenhang noch mal ein bisschen klarer vor Augen steht, fasse ich mal etwas frei eben ab diesem Kapitel 1, Vers 27 zusammen. Wandelt würdig des Evangeliums, das heißt, haltet Stand. in einem Geist. Kämpft einmütig für den Glauben des Evangeliums und lasst euch von den Feinden nicht einschüchtern, was für sie ein Zeichen der Niederlage, für euch aber des Sieges ist, und zwar von Gott. Seid bereit dafür auch zu leiden. Christus selbst hat euch gezeigt, wie es geht, und den Sieg errungen. Und jetzt kommen wir quasi zu unserem Vers. Darum auch ihr. Gehorcht Gott, der euch sagt, bleibt dran, erringt den Sieg. Okay, jetzt kann man sagen, schön. Das ist ein Auftrag ganz in unserem Sinn. Welcher Christ will nicht siegreich in seinem Glauben leben? Und doch kann es uns ja manchmal so vorkommen, als würden wir stattdessen immer wieder Niederlagen im Glauben erleben. Wir sind zum Beispiel träge im Glaubensleben, vielleicht träge zum Gebet, zum Bibellesen, zum Dienst in der Gemeinde, zum Dienst an unseren Geschwistern und an unseren Nächsten. Stattdessen wollen wir uns lieber selber dienen, ausschlafen, uns auf dem Sofa entspannen, die neueste Serie schauen, den neuesten Tratsch austauschen, unsere Neugier befriedigen oder uns unserer Karriere widmen oder was auch immer. Immer wieder können wir uns dabei ertappen, wie wir Gottes Gebote brechen, die wir doch eigentlich halten wollen. Oder wie wir Gutes, das wir tun könnten, aus Bequemlichkeit, aus Geiz oder eben warum auch immer lassen. Oder wir erleben, dass wir zwar äußerlich fromme Form waren, aber uns geistlich tot fühlen. Auf dem Weg zum Sieg, da können wir eben durchaus auch auf viele Weisen scheitern. Und das allgemein gesprochen an zwei Stellen. Nämlich entweder beim Wollen oder beim Vollbringen oder eben auch bei beidem. Kommen wir deswegen jetzt also zur Theorie und zur Praxis von einem Leben, in dem dieser Auftrag von Gott, siegreich zu sein, kein Wunsch bleibt, sondern Wirklichkeit werden kann. Ich habe gerade schon die Möglichkeiten kurz erwähnt, wo wir als Christen scheitern können, beim Wollen und oder beim Vollbringen. Und schauen wir uns das erstmal genauer an. Wann scheitern wir beim Wollen? Da gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Wir scheitern beim Wollen natürlich erstens dann, wenn wir nach Gottes Wort offensichtlich falsche Dinge wollen, wie zum Beispiel die Frau oder den Besitz des Nächsten, um mit dem 10. Gebot zu sprechen. Unser Wollen ist dann auf das Böse und damit letztlich auf unser Verderben, auf unsere Niederlage gerichtet. Und so ist kein Sieg zu holen. Wir scheitern aber nicht nur, wenn wir Böses im Sinn haben. Wer nicht verliert, der hat deshalb nämlich noch nicht gewonnen. Wir scheitern nämlich zweitens auch dann, wenn wir zwar nicht aktiv das Böse wollen, aber wenn unser Wille zum Guten, zum Sieg eben genauso schwach ist. Wir sind dann im Grunde gleichgültig. Weder interessiert uns dann das vom Gesetz Verbotene, aber genauso wenig interessiert uns das, was vom Gesetz geboten ist. Wenn wir also zum Beispiel den Sinn Jesu Christi gar nicht haben wollen, von dem der Philipperbrief spricht, wenn wir zum Beispiel gar kein Verlangen haben, unseren Geschwistern zu dienen, sie zu lieben, wenn wir vielleicht gar nicht über Gottes Wort nachdenken und wollen unser Gebet für eine Zeitverschwendung halten, ja, wenn uns unsere Heiligung letztlich egal ist, dann missachten wir Gottes Weisung für ein siegreiches Leben. In all diesen Fällen sind wir auch beim Wollen gescheitert. Und wir scheitern auch drittens beim Wollen, wenn wir zwar das Richtige tun, aber aus einer falschen Motivation heraus handeln. Wir streben dann zwar mit den richtigen Mitteln am Ende halt doch einen ganz anderen Sieg an, als den Gott für uns vorgesehen hat. Wir bringen uns also dann vielleicht in der Gemeinde ein, wir verpassen vielleicht sogar kein Treffen und achten ganz genau darauf, dass wir uns korrekt verhalten. Und am Ende des Tages machen wir das doch nicht aus Liebe zu Gott, sondern beispielsweise um Ehre und Anerkennung für uns selbst zu bekommen. Es gibt also richtig viele Fallstricke, wenn wir uns das Wollen anschauen. Beim Scheitern, da ist es ein bisschen klarer auf der Hand, wenn es ums Vollbringen geht. Wenn wir nämlich zwar im Grunde den richtigen Sieg aus dem richtigen Antrieb wollen, aber uns einfach die Kraft fehlt, den Sieg auch gegen die in uns herrschende Sünde zu erringen, dann scheitern wir am Vollbringen. In dem Sinne hören wir Paulus in Römer 7, Vers 18 klagen. Wo er schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Da haben wir also richtiges Wollen mit einem schwachen Handeln. Und als Beispiel für ein Scheitern beim Wollen Da können wir uns auf der anderen Seite erinnern an die Pharisäer zur Zeit von Jesus. Die haben zwar äußerlich fromm gelebt, aber haben mit dem Herzen doch mehr der eigenen Sache gedient, als Gottes Wille auch zu wollen. Die Pharisäer haben dabei dann am Ende auch Gottes Gebote außer Acht gelassen, was Jesus ihnen auch immer wieder vor Augen geführt hat. Und es ist leider normal für uns, wenn wir uns mal hier und mal dort auch selbst scheitern sehen. Wir elenden Menschen könnten wir damit Paulus in Römer 7 weitersprechen. Wer wird uns erlösen von diesem Todesleib, dem die Kraft zum Vollbringen fehlt oder der vielleicht nicht einmal das richtige Vollbringen überhaupt will? Uns ist befohlen, als Sieger zu leben, aber oft sind wir dann doch Versager und der Befehl, von Gott zu siegen, der scheint weit zu übersteigen, was wir zu leisten imstande sind. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir schon verloren haben, wenn wir aus eigener Kraft siegreich leben wollen. Weil wir können uns zwar, der eine vielleicht mehr, der andere weniger, wahrscheinlich für eine gewisse Zeit disziplinieren und bestimmte Verhaltensweisen trainieren. Aber wir werden es wohl kaum hinbekommen, uns insgesamt selbst zu heiligen in allen Bereichen, die davon betroffen sind. Das liegt daran, dass dieses Siegreichsein eben nichts ist, das einmal geschafft wird und dann für immer bleibt. Es geht hier eben nicht um unser ewiges Heil, von dem man sagen kann, es ist ein für allemal vollbracht. Aber das Verwirklichen unserer Rettung, das Leben als Sieger, das macht die griechische Wortform auch deutlich, das versteht Paulus nicht als eine einmalige Sache, sondern als eine, die andauert, sozusagen als eine Lebensaufgabe. Was also gibt uns dann die Kraft, diese Lebensaufgabe auch zu erfüllen, danach zu kommen, diese Aufforderung, siegreich zu leben? Und die Antwort, die unser Text auf die Frage gibt, die wird euch jetzt vielleicht überraschen. Die lautet nämlich zugespitzt formuliert, gar nichts. Gar nichts wird uns die Kraft geben, die wir brauchen, um dauerhaft siegreich zu leben. Wir haben diese Kraft nämlich nicht in uns und wir bekommen sie auch nicht verliehen. Dass wir trotzdem imstande sind zu siegen, liegt nicht daran, dass Gott uns halt befähigt und wir dann perfektes Leben leben könnten, sondern daran, dass Gott selbst in uns wirkt. Anders formuliert, Gott schenkt nicht dir die Kraft, sondern Gott ist selbst die Kraft in dir. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt abrackerst, für das unerreichbare Ziel eine perfekte Kopie von Jesus zu sein. Sondern das Original selbst soll in uns Gestalt gewinnen, soll in uns leben. Solange wir uns am Ende des Tages also noch hinstellen können und sagen können, schaut mich an, wie ich dank Gott den Sieg errungen habe, dann leben wir noch nicht wirklich siegreich, wie wir leben sollen. Wir sollten am Ende nur sprechen können, seht her, wie Gott den Sieg in meinem Leben errungen hat, sozusagen trotz meiner Hilfe. Erst dann ist jedes Rühmen, jeder Stolz auf unsere Leistung ausgeschlossen. Wir müssen nicht und wir können auch gar nicht aus eigener Kraft den Sieg holen. Philipper 2, Vers 13 hat die Botschaft, dass allein Gottes ist, der das macht. Wäre das anders, würde nicht Gottes machen, dann wäre der Befehl, siegreich zu leben, im Grunde nichts anderes als Spott und Hohn. Da könnten wir genauso gut zum Sandsack sagen, geh und flieg. An anderer Stelle, da schreibt Paulus, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Es ist nicht unsere eigene Kraft, die uns den Sieg verschafft. Wir müssen schwach werden und dann gilt, Gott ist stark und Gott wird durch uns siegen. Lasst es uns also nicht selbst in die Hand nehmen, siegreich zu sein. Das ist Gottes Sache. Es kann keine andere Grundlage geben, um auf Dauer siegreich zu sein. Das Erste, was wir also tun sollten, um als Sieger zu leben, ist es anzuerkennen, dass all unsere Mühe nie ein siegreiches Glaubensleben hervorbringen wird. Und wenn wir das verstanden haben, dann lasst uns anfangen, jeden Sieg in unserem Glaubensleben von Christus zu erwarten. Wir können uns da am Rande der nächsten Niederlage im Glauben ruhig mal selbst prüfen. Warum willst du, was du willst und warum tust du, was du tust? Wenn du der Sache dann auf den Grund gehst, wenn du bis zum Fundament gräbst und anschaust, was dich da antreibt, dann ist die Frage, findest du da Christus oder in meinem Fall zum Beispiel am Ende nicht eher Christoph Gottschalk? Wir dürfen hier nicht zulassen, dass uns ein anderer Grund gelegt wird. Der Gerhard Herr Stegen, ein Pietist und Mystiker aus eben der Zeit vom Pietismus, der hat dazu mal was Schönes formuliert, wie ich finde. Der schreibt, ganz für Gott zu sein, ist das wahre Geheimnis des inwendigen Lebens. Und so leben wir, wenn Christus selbst unser Leben wird. Ein selbstgemachtes Christenleben, wovon nicht Christus im inwendigen Leben der Ursprung und die Seele ist, ist nicht das, was es genannt wird, sondern eine tote Larve, eine äußere Gestalt ohne Leben und Kraft. Wir sollen nur von unserem eigenen Tun ablassen und ihn frei durch seinen Geist in uns wirken lassen. Und man muss sicher nicht alles teilen, was Herr Stegen mal geschrieben hat, aber hier hat er einen Punkt. Es ist nicht für den Wohlgefallen, um mit Philipper 2, Vers 13 zu sprechen, es ist nicht für den Wohlgefallen, was du machst, wenn Wollen oder Wirken in deinem Leben nicht von Gott ausgehen. Wir leben siegreicher, je mehr wir Gott in uns wirken lassen und aufhören, selbst das machen zu wollen und zu tun. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, na toll, wie soll ich das denn jetzt machen, Gott in mir wirken lassen, das schaffe ich ja nie, dann lass die Erkenntnis in dir reifen, das musst du auch gar nicht. Wir müssen nicht Gott erst in Aktion versetzen, das macht Gott selbst. Vertrau also und warte auf Gott, dass er sein Werk in dir tun wird. Aber eins ist mir dabei noch wichtig zu sagen. Während wir auf Gott warten, sind wir nicht zu einer Passivität berufen. Wir sollen uns also nicht hängen lassen und uns in so eine Niederlage nach der nächsten geben, bis Gott halt irgendwann wirkt, sondern wir sind schon aufgefordert, seinen Willen auch auszuführen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns Vers 14 anschauen. Lasst uns also ruhig leben, so gut wir können. Und uns dabei aber nicht einbilden, dass unser Können oder unser Wollen reichen würden und als könnten die jetzt ein siegreiches Leben hervorbringen. Okay, wenn wir das verstehen, sind wir hoffentlich nicht entmutigt, auch wenn wir mal versagen. Die eine Niederlage, die hebt nämlich den Befehl Gottes, über unser Leben siegreich zu sein, noch lang nicht auf. Genauso wenig, wie ein einzelner Sieg von uns das aufheben kann. Und wir können dann wohl zwar immer wieder von der Sünde überwunden werden, aber wir müssen wissen, dass der in uns lebt, der wird niemals von der Sünde überwunden. Und wenn wir dann auch fallen, dann können wir uns von Gott wieder hochziehen lassen. Und wenn wir dabei sind, uns hochziehen zu lassen, dann können wir unsere eigene Stärke sozusagen ruhig im Staub liegen lassen, aber trotzdem aufstehen und mit der Stärke, die Jesus hat, weiterkämpfen. Wir können das nicht beständig schaffen, ein Leben im Sieg zu führen, aber Gott kann. Jesus hat's getan und Jesus tut es auch immer noch. Wir dürfen uns also anstrengen und ja, wir müssen uns aber auch gleichzeitig betend Gott überlassen, auf dass er es dann eben besser macht, als wir es machen können. Mehr ist von uns nicht gefordert. Es geht nicht über unser Vermögen und schon gar nicht über Gottes. Und deswegen nur Mut. Lasst uns im Kampf fürs Evangelium in unserem Leben und in der Welt immer auf Sieg spielen, solange es eben dauert. Das ist Gottes Wille für unser Leben und er wird es auch tun. Okay, das war jetzt so ein bisschen die Theorie von einem Leben, einem siegreichen Leben. Und es ist ein aktives Leben, in dem Gott stärker und stärker wird und wir sozusagen schwächer und schwächer. Und wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Das verrät uns dann eben Kapitel 2, Vers 14, wo es dann heißt, tut alles ohne Murren und Bedenken. Ein schöner Vers, oder? Lasst uns alles ohne Murren und Bedenken tun. Die nächste Party schmeißen, ein Trinken gehen, die nächste Serie schauen, neue Klamotten shoppen und worauf wir sonst noch Lust haben, oder? All das und noch viel mehr ohne Murren und Bedenken. So sieht dann glorreiches geistliches Leben aus, oder? Ihr vermutet es wahrscheinlich schon, nein, Das ist nicht der Fall. Was meint Paulus, wenn er uns auffordert, dass wir alles ohne Murren und Bedenken machen? Hier ist ein Blick in den griechischen Text erstmal hilfreich, der im Original keine Satzzeichen hat. Und da sieht man dann, dass die Wörtchen nach, oder man könnte eben auch übersetzen, für sein Wohlgefallen, zwar den Abschluss von Vers 13 bilden können, aber die könnten genauso gut der Anfang von eben unserem Vers 14 hier sein, der dann lauten würde, für sein Wohlgefallen tut alles ohne Murren und Bedenken. Aber egal, wie man das jetzt übersetzen möchte, so oder so ist dieser Wohlgefallen der Rahmen für dieses Alles-Tun. Es geht nicht darum, dass ich wortwörtlich jede Sache ohne Murren und Bedenken mache, sondern das, was Gottes gutem Willen entspricht, was sein Wohlgefallen hat, das sollen wir ohne Murren und Bedenken tun, nicht alles, was unseren Wohlgefallen hat. Philipper 2,14 ist also kein Freifahrtschein für das, worauf wir halt gerade Bock haben. Gottes Willen, den sollen wir ohne Murren und Bedenken ausführen. Und wenn wir das Alte Testament kennen und von Murren und Bedenken hören, dann denken wir wahrscheinlich an die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung, die oft Murren und Bedenken hatten, was Gottes Wege mit ihnen anging. Da waren zum Beispiel Murren und Bedenken, weil ihnen das Essen nicht geschmeckt hat oder weil sie gezweifelt haben, ob das verheißene Land überhaupt eingenommen werden könnte. Murren und Bedenken, das sind also ganz einfach Symptome von Misstrauen und Ungehorsam gegenüber Gottes Willen und Wirken. Genau so soll es aber bei uns eben nicht sein. Wir sollen nicht mit Murren und Bedenken handeln, sondern im Gegenteil im Vertrauen auf Gott. Bei allem, was wir unternehmen, soll also unser Vertrauen auf Gott sichtbar werden. Das ist die Aufforderung an uns. So sieht ein siegreiches Leben in der Praxis aus. Ein siegreiches Leben ist ein Leben, das im Vertrauen auf Gott gelebt wird. Wo wir im Vertrauen auf Gott leben, da werden dann Murren und Bedenken verstummen. Lasst uns also nicht unzufrieden sein, weil uns die Hindernisse auf dem Weg mit Gott zu groß sind, weil wir den Sieg irgendwie zu schwierig finden, wie das damals bei den Israeliten der Fall war, sondern lasst uns im Vertrauen auf Gott unterwegs sein. Für uns ist es vielleicht manchmal schwer, aber für Gott ist es das nie. Und wie wird so ein Leben im Vertrauen konkret aussehen? Das wird so ein bisschen beschrieben in den Versen 15 und 16. Das wird ein Leben sein, das im scharfen Kontrast steht zu dem Leben der Menschen um uns rum, weil es sich an ganz anderen Maßstäben orientiert. Wie Sonne, Mond und Sterne das finstere Weltall erhellen, eben die Himmelslichter, so soll unser Leben den Menschen rund um uns rum als Orientierung dienen. Das tut es aber nicht, wenn unser Leben im Grunde sich in nichts unterscheidet von dem von den Menschen um uns rum. Wir dürfen uns deswegen eben nicht dem Lauf dieser Welt anpassen, wie Paulus es im Römerbrief formuliert, sondern brauchen einen erneuerten Sinn, Christi-Sinn, wie es im Philipperbrief heißt. Wenn wir aber stattdessen in unser geistliches Leben irgendwie ersticken, wenn wir Wort, Gebet und Nächstenliebe vernachlässigen und durch den Alltag hetzen, nur um es uns irgendwie am Abend dann vom Fernseher bequem zu machen oder unser Geld für unser Vergnügen auszugeben, dann läuft was falsch. Wenn wir den Leuten quasi das Himmelsreich zuschließen, statt ihnen das Wort des Lebens darzubieten, wie es in unserem Text heißt, dann sind wir ganz bestimmt keine Himmelslichter, sondern vielleicht eher so dunkle Meteoriten, die irgendwie durch das dunkle Weltall sausen, um dann irgendwann zu zerbersten oder zu verglühen. Der Petrus, der hat die Menschen damals, die zu den ersten Christen wurden, an Pfingsten aufgerufen, dass sie sich aus dem verdrehten Geschlecht eben retten lassen sollen. Unser Leben muss sich also ändern, wenn wir unsträflich und lauter sein wollen, wenn wir diese untadeligen Kinder Gottes werden wollen. Wenn unser Wille uns also immer noch zu einem Leben drängt, wie es der Welt entspricht, und wir Murren und Bedenken haben gegenüber einem Leben, das Gottes Wohlgefallen entspricht, dann lasst uns Gott anflehen, in uns ein besseres Wollen zu wirken und seinen Wegen auch mehr zu vertrauen. Okay, um meine lange Ausführung noch mal kurz zu machen. Seid siegreich, weil Gott in euch wirkt. Und im Vertrauen auf ihn tut alles, was ihm gefällt. auch wenn es euch in Widerspruch zu der Gesellschaft bringt. Viel zum Abschluss und das sage ich noch kurz, das Warum. Was ist der Segen von einem siegreichen Leben im Vertrauen auf Gott? Naja, zum einen werden wir eben unsträflich und lauter sein. Außerdem wird so ein Leben auch den Menschen, die Gott nicht kennen, ein Segen sein. Sie werden die Möglichkeit haben, durch unser Leben Orientierung zu finden. Und schließlich wird unser Leben dann auch nur unseren Geschwistern ein Segen sein. Die werden Grund haben, sich unserer zu rühmen, wie wir es bei Paulus sehen, und sich über und mit uns zu freuen, weil sie an uns den Sieg des Evangeliums sehen dürfen, auf das sie auch selbst vertrauen und für das sie mit uns kämpfen. Wenn wir siegreich leben, aus Gottes Kraft und im Vertrauen auf ihn, dann gibt es also nur Gewinner. Was hindert uns also noch? Lass uns einen Unterschied machen. Lass uns Gott vertrauen, lass uns siegreich leben, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft in uns. Ich will zum Abschluss noch zwei Strophen aus einem Lied von Paul Gerhardt zitieren, die es nochmal hervorheben, dass es darum geht, dass Gott tut und nicht wir. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Ei nun, so lass ihn ferner tun und tret ihm nichts da rein. So wirst du hier in Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Amen.